Ja, die Seidenstraße, so wie wir sie kennen, wenn wir nach Zentralasien gehen, das ist natürlich der Orient pur, wunderschön, Samarkand hier. Das ist die Seidenstraße, die Route, die bekannteste Route, die Seidenstraße als Verbindung zwischen Ost und West, wo von Ost nach West und von West nach Ost Güter, aber auch Gedanken und Ideen und Erfindungen vor allem geflossen sind, gab es natürlich in dieser Form nicht, sah eher so aus. Das muss man sich, es gab die Seidenstraßen. Es ist einfach die Verbindung zwischen Ost und West, das muss man sich vor allem im Hinblick auf das allerletzte Bild, was ich nachher zeige, dieses Bild auch noch im Kopf behalten. Die Seidenstraße, natürlich das wichtigste Vehikel, das baktrische Kamel, ein wunderschönes Kamel, mit dem ich auch quer durch die Wüste geritten bin, zusammen mit, Sie sehen, Jan Fischer. Jan Fischer in Begleitung von mir und wir sind quer durch die Gobi-Wüste gezogen. Nicht 30 Tage dauerte es, wir haben kaum geschlafen. Nein, müssen nicht alles glauben. Wir waren, glaube ich, eine Stunde auf dem baktrischen Kamel und das war genug. Sehr unbequem, 30 Kilometer am Tag legt so eine Karawane zurück. Dennoch, es hat funktioniert, die Seidenstraße war eine Begegnung von Ost und West. Wer von West nach Ost kam, musste das Geld oder das Gold abgeben an der chinesischen Grenze. Das war schon damals sehr kontrolliert. Etwas sehr Interessantes ist geschehen. Es gibt wenige Bilder. Das ist ein im 15. Jahrhundert, als Vasco da Gama mit einem Schiff von ungefähr 30 Meter Länge über die Weltmeere fuhr, gab es insgesamt 7 Expeditionen der Chinesen, die von Ost nach West gingen. Es gibt keine Bilder mehr von diesem Schiff, außer das Bild, was Sie vorher gezeigt haben. Das ist eine Nachbildung, 130 Meter lang. Vasco da Gama, 30 Meter. Und die Santa Maria war, glaube ich, auch 35 Meter lang. 120 Meter lang. Und mit diesen Schiffen sind 7 Expeditionen von Ost nach West gefahren. Sie sehen, bis zur swahilischen Küste, bis in den Golf hinein. Und es gab interessanterweise war der Admiral, der diese Expeditionen führte, war ein Muslim und ein quer ist dann noch nach Mekka gegangen. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war, in diesem Gebiet überall es war kein Kolonialmacht, es war aber ein Handels, so etwas, was vielleicht auch die Holländer und nicht die Engländer, aber die Holländer und andere, die versuchten, der Handel an sich zu reißen. Und dann irgendwann ist etwas ganz Verrücktes passiert. Hier sehen Sie noch etwas näher das Bild. Irgendwann ist etwas ganz Verrücktes passiert. Es wurde zu teuer. Und dann hat die chinesische Führung nach einigen Wirren, nach einer Palastrevolution, hat die gesamte Flotte vernichtet. Alle Pläne, die dazu gehörten, sind ebenfalls vernichtet worden. Deshalb haben wir heute sehr wenige Zeugnisse von diesen gigantischen Expeditionen. Das waren jeweils Tausenden von Männern, 300 Schiffe jeweils. 300 von diesen Schiffen, 9 Masten in dieser Länge, in dieser Technologie. Das war eine High-Tech-Revolution. Diese High-Tech-Revolution wurde eingestampft, wurde kaputt gemacht, weil China gesehen hat, es wird zu teuer und wir wollen nicht wirklich mit dem Westen uns beschäftigen. Sie sind nicht nach in den Westen gekommen. Sie sehen, sie sind bis eben swahilische Küste und Arabien. Es ist wie wenn das, was heute passiert, damals der erste Versuch war, ist nicht gelungen. Und heute haben wir die Belt and Roads, das System. Und das ist eben das letzte Bild und Sie sehen, das Bild ist sehr ähnlich mit dem dritten Bild, was ich gezeigt habe. Man sieht es vielleicht nicht sehr gut, aber hier, auch hier die swahilische Küste, Ostafrika und dann geht es nach Europa weiter. Eine der allerersten Niederlassungen der modernen Expeditionen Chinas ist vor unserer Haustür passiert. Wir sehen aus einer sehr hohen Warte in Athen, sehen wir sozusagen in den Hafen und plötzlich eines Tages waren am Horizont, an diesem hässlichen Horizont Athens, waren neue Krananlagen zu sehen. Die waren vorher nicht zu sehen gewesen. Innerhalb von wenigen Wochen wurde die Altkrananlagen, nachdem Costco den Hafen übernommen hatte, wurden die alten Krananlagen vernichtet und entsorgt und neue wurden gerichtet. Und seither sehen wir jeden Tag riesige Containerschiffe langsam vorbeifahren, die zu dem Hafen von Piräus gehen. Das ist noch aufgenommen in einer ersten Phase, als die Chinesen nur die Hälfte des Hafens haben. Mittlerweile kontrollieren sie den gesamten Hafen, auch den Passagiershafen. Tsipras, der Ministerpräsident, hat das vorangetrieben. Es waren alte Pläne, er hat es vorangetrieben, hat jetzt offenbar kalte Füße bekommen und hat mit einem Dekret des archäologischen Dienstes 3/4 von Piräus unter archäologischen Schutz gestellt. Das heißt, die Chinesen müssen jetzt Bewilligungen einholen, um überhaupt etwas, ein Kiosk oder was auch immer aufzustellen, müssen sie eine Bewilligung einholen. Das geht in Griechenland meistens 12 bis 20 Jahren oder auch nie. Also das ist aber ein Rückzugskampf, der nicht zu gewinnen ist. Und damit gebe ich zurück zu Kai, um über die Bedeutung dieser neuen Offensive für uns in Europa zu sprechen.
Danke.